Es ist ja auch klar, das Interesse lag bei dieser Situation, vier queere Personen im Hochhaus, aber dann gib mir das nicht als Ende. Weißt du,
Ja,
dann finde ich
finde
so,
ich auch.
das ist unlauter für mich. Oh nein, das ist ein bisschen zu stark.
Unlauter.
Ja.
Ich lese was, was du auch liest. Der Buchpodcast.
Hallo Martina.
Hallo Fabienne.
Oh, das ist heute sehr herausfordernd bei mir, weil ich mit diesem ganzen technischen Setup und ich habe heute meine Notizen auch am Laptop und oh,
Ist dir
es
etwa
ist ja wirklich so. Oh,
schwindelig?
da wird mir ja ganz schwindelig. Yes, maybe. Und wie ist es bei dir?
Ja, alles gut.
Ja, das Schwindelig ist schon das Stichwort für unser heutiges Buch. Aber bevor wir darüber reden, würde ich wissen, was du denn sonst noch liest, außer unser heutiges Buch oder was du gerade so liest.
Gelesen habe ich gerade was. Das war richtig gut. Es war ein gehyptes Buch und ich habe dann nachgegeben und habe es mir geholt. Und das heißt The God of the Woods, beziehungsweise Der Gott des Waldes von Liz Moore. Und ja, das war richtig gut. Ich habe einfach am Ende ein bisschen geweint. Das mache ich fast nie bei Büchern. Aber so als aus Rührung, also jetzt nicht, weil es so schlimm war, sondern so aus Rührung. Und ja, es ist so damals im Ferienlager. Das geht nämlich um ein Summercamp in den USA. Und dann verschwinden da, also es, wir haben, man ist so auf zwei Zeitebenen und da verschwinden Kinder. Also ja, genau, man ist so in den 60ern und in den 70er Jahren und jeweils ist ein Kind da verschwunden und dann wird das halt, ja, es ist so ein Thriller, aber keiner, wo man so Angst hat und abends nicht schlafen kann, weil das, ich kenne das schon, dass wenn man das dann so alleine zu Hause liest, dass man so richtig Schiss hat, sowas mag ich eigentlich nicht, aber es ist so ein totaler Page-Turner gewesen und ich dachte die ganze Zeit, oh nee, weißt du, so, weil ich finde ganz viele Thriller oder Krimis ist immer so am Ende so ein Mord an irgendeiner Frau. Finde ich, ist ja so fast immer, auch in allen Krimis. Ja, genau. Und echt, ich dachte die ganze Zeit, oh nee, komm, hoffentlich läuft es nicht darauf hinaus. Und ich möchte jetzt nicht zu viel spoilern, aber ich war positiv überrascht. Und am Ende wurde es noch so voll so empowernd und ja, so ein bisschen feministisch. Also ich, ja, es gab gute Turns. Ich kann es wirklich sehr empfehlen, wenn man mal wieder so einen
Oh,
richtigen,
cool.
also so richtigen Page-Turner lesen will, der auch so eher so Worldbuilding sehr stark ist, weißt du, jetzt nicht irgendwie super literarische Sprache oder so, sondern eher man ist so richtig drin in diesem Setting. Also ich fand es sehr gut. Und es wird so voll, also aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven, ich glaube irgendwie 10 Personen mindestens, immer aus den verschiedenen, ja
Erzählen?
genau, aus, also
Oh,
erzählen nicht
wow.
in der Ich-Perspektive, aber ist trotzdem halt deren Fokalisierung. Und manchmal mag ich das eigentlich gar nicht, weil es mir dann zu viel ist. Und da konnte ich, und ich konnte, kann auch manchmal nicht folgen, und da konnte ich richtig gut folgen und ich war trotzdem in jeder Figur so voll drin. Das fand ich gut.
Oh, cool. Hört sich
Also
super
für einen
an.
Urlaub oder so ein regnerisches Wochenende im April. Perfekt.
Und auch, also wirklich, also bei dem Buch zu weinen, das finde ich wirklich so, also beim Film ist das bei mir voll oft, aber bei
Ja.
einem Buch passiert mir das auch extrem
Ja,
selten.
ich
Also
auch.
das finde ich schon so, wow, krass.
Ja.
Also macht mir gerade voll Bock, das zu lesen. Ich hatte das auch, ich glaube, in New York Times, Books to Watch Out for oder so, in
Ja.
irgendeinem Podcast haben die das auch angeteasert.
Also da kann man halt so richtig gut miträtseln auch.
Cool. Und ich finde so Zeltlager in den USA in den 60ern, das ist schon auch so ein bisschen meine. Ich hatte so, als ich ein Kind war, es gibt so einen Film aus den auch so 60er Jahren, der quasi so angelehnt ist an das doppelte Lottchen, aber halt so US-amerikanischer, ja. Und da ist ja auch so am Anfang ganz viel in diesem Zeltlager. Boah, und ich habe das so geliebt. Ich war da so voll, ich war dann auch so, ich will auch in so ein amerikanisches
Ja.
Zeltlager. Aber leider hatte ich halt immer so Heimweh. Und wenn wir dann wirklich so auf Klassenfahrt gefahren sind oder so, habe ich einfach nur geheult die ganze Zeit.
Ja, weil die sind da ja auch so lang, gell? Also manchmal so 2 Monate oder so den ganzen Sommer. Das
Ja,
ist
im
schon
Sommer,
krass,
ja,
ja.
Summercamp, ja, finde ich auch.
Und du, was hast du gelesen oder liest gerade noch neben dem Buch, das wir heute besprechen?
Ja, lustigerweise eigentlich sowas ganz Ähnliches. Ich lese gerade meinem Sohn vor, weil das habe ich jetzt so ein bisschen angefangen bei so Büchern, die vielleicht noch so ein bisschen too much für ihn sind. Also, ne, so zu schon dicht bedruckt, sage ich jetzt mal, mit sehr kleinen, keine Bilder und so, dass ich ihm sowas vorlese. Und da bin ich jetzt in den Ferien. auch auf Instagram so gestolpert über ein Buch, das heißt Mr. Parnassus' Heim für magisch begabte Kinder von T.J. Klune. Ja, und das ist so, also wir haben erst so zwei Kapitel gelesen, aber es ist eben so ein bisschen, ja, wie der Name schon sagt, es gibt so Kinder. Und aber die Hauptfigur ist ein gewisser Linus Baker, der für die Behörde für magisch begabte Minderjährige arbeitet und da so ein Sachbearbeiter ist. Und wir folgen dem quasi dabei, also es wird jetzt irgendwas passieren, ich weiß noch nicht so genau was. Und das ist aber irgendwie auch so bis jetzt so ganz, ganz cool. Also es hat so ein bisschen irgendwie so eine Mischung aus Harry Potter Vibes, also eben wegen dieser Magie und diesen Kindern, aber die haben alle ganz unterschiedliche Fähigkeiten. Ja, und ich bin sehr gespannt. Es soll wohl ganz toll sein und ist auch so voll der Brummer, also hat so 500 Seiten oder so. Und das finde ich irgendwie auch ganz schön, dass wir das jetzt so zusammen lesen, und ich glaube, es ist kein Buch, das ich jetzt so alleine lesen würde. Und ich war mir eben auch nicht so sicher. Ich meine, war ja auch eins der ersten Bücher, das so klar, oder das diese klare Grenze von Jugendliteratur und Erwachsenenliteratur so in Frage gestellt hat, weil das dann ja auch viele Erwachsene gelesen haben. Und das scheint mir ähnlich zu sein, weil ich glaube, eigentlich ist das schon so Young Adult, aber es ist jetzt nicht explizit ein Kinder- oder Jugendbuch. Das finde ich schon ganz spannend. Ich bin auch gespannt, vielleicht wird es ihm irgendwann zu viel und er hat da keinen Bock mehr drauf.
Und dann bist du wahrscheinlich voll hooked und liest das dann alleine.
Ja, genau, aber ist doch auch nett.
Ja, gut.
So, aber schon finde ich auch so, weil es wird auch so voll angepriesen als so ein Page-Turner und dann aber eben auch so mit so, also man weiß schon jetzt nach dem ersten Kapitel, Linus Baker, diese Hauptfigur, ist auch schwul und bin gespannt, was dann noch kommt.
Cool, cool.
Ja, now just something completely or not completely different, weil wir sagen queer, wir sagen multiperspektivisch, ja, wir sagen Page-Turner. Und was meinen wir? I say this, you say what? Genau, wir lesen oder haben gelesen und sprechen heute über den Roman Schwindel von Hengame Yagobi Farah. Auch wieder so ein Buch, wo der Titel Anlass gibt zu allen möglichen Wortspielen. Naja, so, also, ich erzähle kurz was über Hengame Yagobi Farah. Vielen von euch wahrscheinlich ein Begriff aus Formaten wie dem Internet und dem Missy Magazine. Genau, Hengame Yagobi Farah wird 1991 in Kiel geboren, wächst in der Lüneburger Heide auf. Die Eltern sind aus dem Iran nach Deutschland gekommen. Hengame studiert in Freiburg Medienwissenschaft und Skandinavistik, finde ich auch interessant, hat auch in Linköping ein Auslandssemester gemacht. Und Hengame lebt und arbeitet mittlerweile in Berlin, schreibt literarisch und journalistisch, unter anderem für die Taz, Spex oder das Missy Magazin. Fürs Missy Magazin war oder ist, ich habe es nicht so ganz verstanden, Hengame auch noch redaktionell tätig. 2019 veröffentlichte Hengame zusammen mit Fatma Aydemir den Essayband Eure Heimat ist unser Albtraum, der 2024 jetzt erst letztes Jahr neu aufgelegt und um zwei Essays erweitert wurde. Und das sind unter anderem Essays von Sascha Mariana Salzmann, Mitu Sanyal, Jean de Duautou und viele mehr drinnen. Dann hat Hengame 2023 den Band Habibitus herausgebracht, der die Kolumnen aus der Taz versammelt. Also Hengame hatte von 2016 bis 2022 die Kolumne Habibitus in der Taz. Da gab es auch mal so, ich glaube es war 2020, so eine riesige Diskussion, weil es da so, sag ich mal, aus Perspektive mancher sich despektierlich über die Polizei geäußert wurde. Und jetzt aber eben 2023 erschienen diese Kolumnen und andere Texte unter dem Titel Habibitus in einem Band bei Blumenbar. Und dieser Band war auch auf der Shortlist für den Kurt Tucholsky-Preis. 2021 hat Hengame dann schon den ersten Roman veröffentlicht, den Debütroman Ministerium der Träume, der den Publikumspreis vom Franz-Tumler-Literaturpreis erhielt. Ich glaube, du hast das auch gelesen, kann es sein?
Ja, lustigerweise wollte ich gerade erzählen, ich weiß immer nicht so richtig, ob ich es gelesen habe oder nicht, oder ob ich sagen soll, dass ich es gelesen habe oder nicht, weil ich habe das als Hörbuch angehört, als ich in Urlaub gefahren bin nach Italien. Und da war meine Klimaanlage kaputt und es war irgendwie Juli und ich bin halt so mit offenen Fenstern auf der Autobahn gefahren und habe währenddessen dieses Buch angehört.
Eine andere Art von Roadtrip.
Genau, oh, und ich habe es dann irgendwie, man hat es halt manchmal ehrlich gesagt nicht so gut verstanden, aber ich habe es, glaube ich, größtenteils schon verstanden und deswegen in Anführungszeichen gelesen. Genau, vor allem das Ende, da war ich dann schon angekommen. Das habe ich dann richtig sozusagen wahrgenommen. Aber auf der Fahrt waren auch so ein paar Passagen nicht so ganz gut verständlich.
Okay, interesting experience.
Fun Fact. Ich habe noch einen guten Fun Fact dann zu Hengame, aber jetzt sag du erst mal fertig.
Genau, und 2023 gründete Hengame zusammen mit Fatma Eidemir, Enrico Ippolito und Miriam Schellbach die Literaturzeitschrift Delphi, Magazin für neue Literatur. Und da sind, glaube ich, auch mittlerweile schon 3 Ausgaben erschienen. Hm. Und Schwindel, den Roman, den wir heute besprechen, ist der 2. Roman von Hengame, ist 2024 bei Blumenbach erschienen und ist aktuell auf der Shortlist für den Literaturpreis der deutschen Wirtschaft. Believe it or not, it exists. Ich hoffe, da kriegt man wenigstens ordentlich Asche, wenn man den gewinnt.
Aktien kriegt man da dann.
I hope not.
Möchtest du eine ganz random Connection hören, die ich zu Hengame habe?
Ja.
Du wirst nie drauf kommen. Und zwar habe ich ein Shirt oder eine Bluse und eine Hose, die mal Hengame gehört haben.
What?
Ja.
Wie das?
Ja, weil ich natürlich Fan bin und im Publikum, nee. Also, ich habe Hengame schon relativ früh gefolgt, so auf Instagram, damals noch so für so Fashion, Mode-Sachen.
Ja, stimmt, das habe ich jetzt nicht
da,
gesagt.
Genau,
ja, ja.
Hat Hengame mal so einen Sale quasi von den Klamotten gemacht, also von Klamotten gemacht über Instagram.
Krass.
Und da habe ich 2 Teile gekauft und die habe ich halt immer noch. Also ich glaube, die Hose trage ich nicht mehr, so ist halt so eine Sommerhose, aber das Shirt habe ich immer noch ganz gern manchmal an. Also Shoutout Hengame.
Oh.
Ja, witzig, oder?
Still wearing your stuff.
Ja.
Das hättest du heute anziehen müssen für die Aufnahme.
Ja,
aber
es ist so ein Sommershirt. Das wäre mir jetzt ein bisschen zu kalt, aber ich schicke dir mal ein Foto, wenn ich es das nächste Mal anhabe.
Ja.
Du kennst das bestimmt eh, ich habe das voll oft an eigentlich im Sommer. Aber random, oder?
Ja, voll.
Ja, vor allem damals war Hengame halt so gar nicht bekannt eigentlich. Ich meine, ist jetzt auch nicht irgendwie Michael Jackson, aber also weißt du so, trotzdem bin ich manchmal so witzig eigentlich, wenn ich das Shirt so rausnehme, so
Look at me.
Ja, ja.
Cool, finde ich ein super Fun Fact. Beides eigentlich super Fun Facts.
Gell?
Hattest du auf der Fahrt auch dieses T-Shirt an?
Bestimmt hatte ich das da dabei. Das nehme ich nämlich immer in den Urlaub mit, weil das halt so ein Sommershirt ist.
Wundervoll. Ja.
Aber ich finde, ein bisschen witzig ist es auch immer, wenn man halt so Leuten Sachen abkauft, die eigentlich nicht mehr tragen wollen, dann denkt man sich so, heißt das, ich bin uncool?
Cool?
Ja, genau.
Ja.
Aber ich,
ich
embrace
dazu.
Es, ja, genau.
Ja.
Und ich denke mir auch mal, wie witzig das mal wäre, weil das ist auch irgendwie, dieses Shirt ist schon so eins, was es jetzt nicht 1000-mal gibt. Das ist jetzt nicht so ein H&M-Shirt oder so. Wenn ich das mal anhätte und wir würden uns zufällig begegnen, dann ist so ein Freaky Friday-Moment und es blitzt
ja.
So.
Ja, ja, aber apropos Setup für ein gutes Setup für ein Buch, da sind wir nämlich schon bei Schwindel.
Mhm.
Und der Begriff oder das Wort, das ich am häufigsten gelesen habe in Bezug auf dieses Buch, ist Kammerspiel. Und das hat natürlich mit dem sehr speziellen Setup für diesen Roman zu tun, eigentlich sehr schnell erzählt ist. Nämlich, es geht so los, wir lernen Ara kennen, die gerade in ihrer Wohnung ein Sexdate mit Robin hat, ihrem Love Interest. Und gleichzeitig, aber unabhängig voneinander, tauchen plötzlich 2 weitere Love Interests von Ava auf, nämlich Silvia, eine ältere lesbische Frau, und Delia, eine nicht-binäre Person, mit denen Ava auch mehr oder weniger, ja, also es ist nicht genau definiert, was sie miteinander haben, aber auf alle Fälle Sex und eine Affäre, genau. Und Ava ist dann eben von der Situation überfordert, weil also vor allen Dingen Silvia kommt schon ein bisschen mit der Ansage, dass sie konfrontieren will, weil Ava sie 2 Wochen lang geghostet hat und sich nicht mehr bei ihr meldet. Obwohl das jetzt nicht so ist, dass die anderen Personen, also dass die 3 Personen, mit denen Ava eben Sex hat oder eine Affäre, nicht voneinander wissen, gibt es da schon, sage ich mal, so ein bisschen unfinished business. Und deswegen flüchtet Ava auf das Dach ihres Hochhauses, in dem sie wohnt. Und die anderen 3 folgen ihr aufgebracht und dann geht die Tür zu und niemand hat einen Schlüssel dabei. And they're trapped. Und willkommen im Kammerspiel. Genau. Und die Situation, also eben vier queere Personen, die auf dem Dach eines Hochhauses quasi gefangen sind, war laut Hengame, das habe ich in einem Interview gelesen, die Ausgangsidee für den Roman. Also das war so die Anfangsidee. Und jetzt eben ausgehend von dieser Situation entfaltet sich eben dieses Kammerspiel, weil eben die vier erstmal aus unterschiedlichen Gründen nicht wegkommen und weil eben alle vier oder die drei so ein bisschen offene Rechnungen noch mit Ava haben und sich dann aber auch zwischen den drei quasi Personen um Ava herum, zwischen den dreien entfalten sich dann auch nochmal so eigene Dynamiken, wo sich eben auch mit so Vorannahmen und was weiß ich was auseinandergesetzt wird. Und an einer Stelle gibt es im Roman, der eben auch formal immer wieder so sehr, formal oder typografisch immer wieder besonders gestaltet ist. Und an einer Stelle ist eben auf einer weißen Seite nur ein Satz und der Satz ist: Die Hölle, das sind die anderen. Und das ist also das ist relativ am Anfang und das ist ein Zitat aus einem Theaterstück von Sartre, Jean-Paul Sartre, Geschlossene Gesellschaft, das 1944 aufgeführt wurde. Und ich habe dann nochmal so kurz nachgelesen, worum es da eigentlich geht und fand es eigentlich krass, weil es schon, also sozusagen Parallelen, also es ist jetzt einfach nicht nur so random, glaube ich, dieser Satz oder halt, weil das halt so gut passt, sondern also in dem Stück von Sartre treffen drei Tote in einem Raum aufeinander. Und dann ist so, sie dürsten nach Anerkennung und Liebe der anderen, nur nie nach der Liebe und Anerkennung desjenigen, der ihr Begehren auch erwidern würde. Also es ist auch so eine Story, sozusagen immer so verschobenes Begehren. Und die haben aber dann in der Situation keinen Ausweg, weil die ja schon tot sind. Und denen bleibt halt nur sozusagen immer sich mit denen auseinanderzusetzen. Und das fand ich interessant, dass es auf der Plot-Ebene eben diese Parallele gibt. Jetzt nicht nur zu diesem geschlossenen Raum, sondern eben, weil diese Frage von Begehren und Anerkennung durch die anderen da auch so zentral ist. Und das ist, also finde ich schon, fand ich irgendwie interessant. Und wir haben aber jetzt nicht nur sozusagen diese Romanhandlung auf dem Hochhausdach in der Erzählgegenwart, sondern es gibt eben auch zahlreiche Rückblenden, in denen wir eben mehr über die nicht nur Vorgeschichte Avas mit den jeweiligen drei anderen Figuren erfahren, sondern auch über die Backstory überhaupt der jeweiligen Figuren und auch Avas. Da werden wir sicher noch drauf zu sprechen kommen, aber sozusagen es gibt dann so für jede Figur wird dann so ein bisschen mehr aufgefaltet. Das ist eben ein weiterer Aspekt, der immer wieder hervorgehoben wird in den Rezensionen, nämlich dass es eine multiperspektivische Erzählweise ist. Also es haben alle vier Figuren ihre eigene Perspektive, also es ist zwar personal erzählt, aber wir sind dann eben auch immer wieder im Erleben oder in der Geschichte und Vergangenheit der unterschiedlichen Figuren. Und ich würde aber trotzdem sagen, also Ava ist schon die zentrale Figur, um die sich alles dreht und die da so quasi den Rahmen bildet. Zwischenzeitlich geht es eben auch um ganz andere Sachen. Und Hengame hat in einem Interview gesagt, dass es das Anliegen war, dass wirklich die vier Perspektiven alle ihren eigenen Sound und ihren eigenen Stil haben und dass eben die vier Figuren nicht nur inhaltlich quasi durch ihre Geschichten repräsentiert sind, sondern dass der Text es auch auf der formalen Ebene widerspiegelt, also eben im Stil, aber eben zum Teil auch in der Gestaltung. Und ich denke, am deutlichsten ist es eigentlich in der Perspektive von Delia, weil die Abschnitte oder die Passagen, in denen es um Delia geht oder Delia erzählt wird, die stechen oft auch schon auf so einer sehr visuellen Ebene, also durch die Typografie und die grafische Anordnung heraus. Also es wird zum Beispiel in Delias Perspektive alles nur klein geschrieben. Und es gibt auch immer wieder, ich sag mal, so ein bisschen lyrisch anmutende Einsprengsel, also dass ein Satz oder mehrere Sätze so in Versform auf einmal so abgedruckt sind oder dass auch Sätze wie so visuelle Poesie in so Spiralen angeordnet sind oder dann sind auch mal Satzzeichen über die ganze Seite verstreut. Und das ist eigentlich so, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist es vor allen Dingen Delias Perspektive. Also das ist bei den anderen Figuren nicht. Ja. Und gerade in diesen, sag ich mal, visuell oder grafischeren, also so ein bisschen wie so konkrete Poesie anmutenden Passagen wird dann auch nochmal eben so das umgesetzt, was so ja zentral für den Titel ist, nämlich der Schwindel. Also eben einerseits so dieser Schwindel angesichts der Höhe, aber dann natürlich auch, weil das hattest du vorhin schon angeteasert, spielen Drogen auch eine ganz zentrale Rolle in dem Buch. Also die Figuren sind oft high, entweder zusammen oder haben dann halt eben miteinander Sex oder auch einfach in so Party oder was auch immer oder Recreational Mode sozusagen. Und damit einher geht natürlich auch so ein bisschen diese Ekstase oder dieser Schwindel durch den Sex. Und dann hat aber natürlich auch Schwindel ja die Bedeutung von ich schwindle. Ja. Also ich lüge andere an. Und das ist ja schon eigentlich so ein zentrales, sage ich mal, dramatisches Element in dieser Konfrontation oben auf dem Dach. Also obwohl Ava jetzt niemanden explizit angelogen hat oder was verborgen hat, ist sie ja doch auch vielleicht nicht so ganz clean immer mit dem, was sie kommuniziert, den anderen Personen oder wo die jetzt stehen. Genau, und darum, also das ist dann natürlich auch präsent in dem Titel und in dem Buch. Genau, das würde ich jetzt erstmal so weit genau sagen. Ich habe mich gefragt, oder ich würde gerne, wenn du da auch Bock drauf hast, tatsächlich mit dieser Frage der Perspektiven anfangen. Also ich habe ja schon gesagt, dass Hengeme so das wichtig war, eben diese vier Figuren sehr stark auch stilistisch voneinander zu unterscheiden. Und es wird auch oft so als queer gelabelt in dem Buch. Also sozusagen queer ist nicht nur, dass es queere Personen sind, sondern queer ist eben auch diese Schreibweise. Also so ein bisschen hat mich das auch erinnert an so, was wir über Blutbuch gesagt haben. Ja, also dass so, sage ich mal, formal experimentellere Aspekte des Textes dann als queer bezeichnet werden, auch von Hengeme selber, glaube ich. Und Hengeme hat auch in einem Interview gesagt, dass es wichtig war für den Text, dass da so was Irritierendes oder Widerspenstiges ist. Und da wollte ich dich fragen, wie es dir damit ging und wie du das empfunden hast. Und vielleicht auch eben, vielleicht kann man ja auch schon fragen, wie überzeugend das jeweils in den unterschiedlichen Figuren dann auch umgesetzt ist. Also wie sehr unterscheiden sich die tatsächlich stilistisch voneinander?
Ja, spannend. Also ich hänge jetzt gerade so ein bisschen daran, dass das sozusagen, dass diese Multiperspektivität das Queere sein soll und dass sich die Personen in ihrer Perspektive oder auch in ihrer Sprache oder halt in der Form der Kapitel, ne, dass die sich unterscheiden und das halt irgendwie erfahrbar ist, dass das queer sein soll. Weil, also wenn das die Logik wäre, dann müsste zum Beispiel The Sound and the Fury von William Faulkner queer sein, ne?
Das haben wir ja auch bei Blutbuch, haben wir genau darüber auch gesprochen. Es sind ja eigentlich moderne Erzählverfahren.
Ja, und ich finde, klar, wenn du den Queer-Begriff so ganz, ganz, ganz weit machst und sagst, dass alles, was irgendwie mit Konventionen bricht, ist queer, dann, ja, dann, weißt du, dann ist das, aber dann ist er auch schnell ausargumentiert irgendwie. Deswegen, weiß ich nicht, finde ich, kann man mit Ja und mit Nein beantworten, ist, finde ich, aber auch gar nicht so wichtig, weil was ich eher irgendwie queer fand an dem Buch und warum ich dann gesagt habe, hey, wir sollten das lesen, weil ich da das ganz interessant finde, fand ich eher gar nicht auf dieser Perspektivenebene oder der Formebene, sondern auf der Sprachebene, also auf der sozusagen lexikalischen, welche Worte gewählt werden. Weißt du, wie ich meine? Am Vokabular.
Ja,
Also könnte ich jetzt mehr drüber reden als über die Perspektive,
ist doch egal.
Weil was ich da halt interessant fand, was ich mir halt nur so gedacht habe, weil ich habe da halt vieles verstanden, sage ich jetzt mal, weil diese Figuren halt in einer ähnlichen, sage ich mal, wahrscheinlich subkulturellen Bubble sind wie ich, aber wenn auch nicht in der gleichen, weil die ganzen Drogensachen oder so, ne, waren mir jetzt auch fremd, aber ich habe halt nur so gedacht, krass, dieses Buch versteht nicht jeder. Also so blöd es jetzt klingt, das ist ja bei jedem Buch so, aber ich habe mir halt nur so vorgestellt, wenn das Buch jetzt, also es war auf dem Level der Vokabeln voraussetzungsreich, finde ich. Ich kann mal kurz was raussuchen, was ich damit meine. Weil ich habe mir halt einfach nur so vorgestellt, wenn das Buch jetzt, sagen wir mal, ein Mann, Cis-Mann mittleren Alters liest, also der muss ja erstmal sozusagen Recherche machen, um alles zu verstehen, würde ich jetzt mal sagen. Und das fand ich irgendwie ganz cool, dass das erstens gemacht wurde und zweitens nicht erklärt wurde. Also es ist dann nicht irgendwie sowas gekommen wie MILF oder TERF oder keine Ahnung, irgendwelche anderen so Szene-Ausdrücke, würde ich jetzt mal sagen, irgendwie Service-Top oder keine Ahnung. Und dann wurde nicht, Komma, damit ist gemeint, ein, weißt du, sondern es wurde einfach so gelassen und das ist dann quasi die Verantwortung der Leserschaft, das zu entweder zu verstehen oder davon ausgeschlossen zu werden, es gar nicht zu verstehen, das Buch wegzulegen oder es halt zu recherchieren. Und das fand ich queer daran. Dass es sozusagen für eine In-Group geschrieben wurde, die halt queeres Vokabular beherrscht.
Ja, ich meine, das wurde auch, also in den Rezensionen, die ich gelesen habe, wurde das auch, also das, also so diese quasi Insidersprache und auch verbunden mit den Anglizismen, wurde auch öfters kommentiert und referiert und so ein bisschen so gesagt, ja, Hengame oder so diese Welt, die in dem Roman repräsentiert, steht halt für so eine, einerseits eine Subkultur, aber auch eine sehr stark im Internet sozialisierte Generation so. Und genauso dieses, dass es einfach bei manchen Sachen man jetzt nicht so bis ins Detail versteht, wenn man jetzt nicht so viel Berührungspunkte mit queerer Community hat, dass man jetzt vielleicht nicht sofort versteht, was damit überhaupt gemeint ist. Ich meine, das ist ja auch der Roman, also ich habe auch gelesen, so es ist so, so wird auch so gesagt, ja, verzichtet, also weißt du, so weiße Cis-Männer spielen da überhaupt keine Rolle, so. Also sind keine tragenden Figuren und so weiter, ja. Weißt du, ich frage mich dann, weißt du, so genau wie du sagst, es wird nicht erklärt und das ist cool. Und wie sehr das dann aber sowas, vielleicht ist das ja auch gemeint mit diesem so widerspenstig und irritierend, dass es halt eben so, weißt du, so ein bisschen so empowerment-mäßig, nee, wir stehen hier und ich muss jetzt nichts erklären oder ich muss nicht sozusagen hinschreiben auf den Mainstream oder auf so die heterosexuelle Norm, sondern ich vertrete das sozusagen ganz selbstbewusst in meinem Text und auch so unapologetically so, ja. Und ich meine, man könnte natürlich auch sagen, also wenn man das jetzt nicht als politisches Moment lesen will, dann ist es ja literarisch total stimmig. Also das ist ja genauso, wenn ich in eine Welt eintauche, dann ist es ja eben so dieses Ding von, also weißt du, Tolkien hat auch nicht erklärt, was ein Gore ist, ein Ork ist oder so. Also weißt du, das gehört ja auch zu so einem literarischen Worldbuilding, das und auch zur Plausibilität. Also warum sollten sich diese Figuren erklären, was ein Servicetop ist?
Ja,
das wissen die ja. So, und ich meine, ja, die einzige vielleicht, wo das dann so ein bisschen reinkommt, könnte man ja sagen, ist Sylvia, weil die ja so älter ist. Also ich finde es so schwer, ich würde mal so sagen, so um die 50 vielleicht so. Und die ja schon auch so sehr stark markiert ist als nochmal anders. Also dass die auch einfach so eine andere Generation queeren Lebens oder dann eben, also auch so, dass sie sich ganz klar als so lesbische Frau begreift und so weiter. Und da wird vielleicht manchmal bei einigen Punkten über sie gespiegelt Sachen aufgemacht, wo sie dann vielleicht Sachen nicht checkt oder auch eben so Themen wie Transfeindlichkeit dann eine Rolle spielen, ja, oder verhandelt werden. Und da ist am ehesten sie, glaube ich, so diese Figur, an der so ein bisschen man sich projizieren könnte, wenn ich jetzt sozusagen damit gar nichts anfangen kann oder mir das doch sehr fremd ist, ja.
Wobei ich schon auch fand, und das fand ich irgendwie ein bisschen, also ich verstehe nicht, warum das passiert ist, und das ist mir auch so ein bisschen negativ aufgefallen, dass das eben genau, wie ich schon gesagt habe, ganz viel nicht erklärt wird und als natürlich präsentiert wird, was für ganz viele Menschen, glaube ich, jetzt nicht die natürliche Sprache ist, ne? Für manche schon, für eine gewisse, weiß ich nicht, Gen Z, queere, großstädtische Bubble so.
Ja.
Und dann andere Sachen und gerade so Sachen, die so ein bisschen schon Klischees sind. Also erstens, genau, tauchen viele so Klischees auf aus der lesbisch-queeren Bubble und die werden dann nochmal übererklärt. Also da habe ich mir nur so gedacht, eigentlich das sind Sachen, die, für wen sind die denn jetzt geschrieben? Also Beispiel ist jetzt, als die Gruppe, also Ava rennt ja als erstes aufs Dach und die anderen drei rennen dann hinterher und dann fällt die Tür zu und dann sind alle so, ja, du hast schon einen Schlüssel und sie so, und Ava so, nee. Dann sagt, glaube ich, Delia, hey, was bist du denn bitte für eine Lesbe, wenn du deinen Schlüssel nicht an einem Karabiner an der Hose hängen hast. Und das ist halt so, im Internet gibt's da immer so Memes, ne, dass man daran Lesben erkennt, weil die haben einen Karabiner. Yeah. Da habe ich mich gefragt, warum wird jetzt da erstens überhaupt dieses Klischee bemüht? Okay, vielleicht ist es so ein Augenzwinkern an die In-Group, ja, so, wir wissen, wir kennen diesen Joke. Yeah. Aber dann hätte man doch auch einfach nur schreiben können, hey, hast du keinen Karabiner?
Ja.
Dann hätten es alle gecheckt, sondern da wird es dann erklärt. So, finde ich, kam so an ein paar Stellen, wo das dann wieder ganz gegen dieses andere Programm gegangen ist. Wir erklären nichts und wir haben hier unsere eigene Sprache. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Das hat mich ein bisschen irritiert und ich auch, auch die, also ich finde auch alle Figuren, ehrlich gesagt, in der Zeichnung sind sehr klischeehaft.
Ja.
Also Sylvia ist so diese, ja, Second Wave, klassische Cis-Lesbe, die halt so, ja, Cis-Frau ist, die Cis-Frauen liebt quasi und dann halt da ja auch von den anderen Figuren manchmal so auf die Schippe genommen wird, aber ich finde, die ist auch ein bisschen, ja, irgendwie hat jetzt nicht so viele Schattierungen. Und das Gleiche, finde ich, ist bei Delia, die ist ja eine nicht-binäre Person, die aber eher so transmaskulin auftritt, also sich sehr männlich gibt und die aber halt bei der Geburt das Geschlecht weiblich zugewiesen bekommen hat. Und auch da, finde ich, sind sehr viele Klischees, die natürlich, Klischees sind ja auch immer Klischees, weil sie auf Leute auch oder auf viele Leute auch zutreffen. Aber irgendwie habe ich dann halt schon so ein bisschen die Schwäche auch in diesem Setting, dieses Kammerspiels mit den vier Figuren, dieses Polykül, wo jeder eine Facette sozusagen der lesbisch-queeren Community repräsentieren muss, wo es dann aber auch keine Überlappungen geben darf, weil sonst ist es ja sozusagen von der Konstruktion zu unpassend. Das, finde ich, hat sich dann eben schon sehr gezeigt in diesen Klischees für mich.
Ich meine, das ist ja mit den Klischees, das ist ja wieder so dieses, weißt du, Chimamanda Ngozi Adichie, The Danger of a Single Story. Also Klischees wären nicht das Problem, wenn man so dieses, weißt du, wenn es eine unglaublich große Fülle an unterschiedlichen queeren Charakteren gäbe, dann wäre das weniger ein Problem. Ich finde auch bei Delia, also Delia hat ja nun diese poetischste oder formal irgendwie eigenwilligste Perspektive, hat auch deren Pronomen, plus dann auch in der Backstory mit Ava, also wie die sich kennenlernen und dann auch Sex haben, also kommt für mich, ich weiß nicht, wie du das gelesen hast, kommt für mich so ein bisschen raus, dass so Delia, das wird auch an ein paar Stellen explizit gesagt, so dieses, dass so Delia halt so bei Sex oft dissoziiert und also sozusagen dieses Moment der Dissoziation oder dieses Gefühl, nicht im eigenen Körper zu sein. Und eigentlich ist ja so, wenn ich es richtig verstanden habe, Story von Delia, dass Delia zum ersten Mal mit Ava Sex hat, wo Delia nicht dissoziiert oder wo, und das auch sehr stark deswegen, weil Ava, so Delia Fantasie sozusagen quasi verbal und auch durch, ja, vor allen Dingen verbal unterstützt, also dann sowas sagt wie, ich streichle deinen Penis oder du hast so eine große Klitoris oder so, also sozusagen, also potenziell das, was bei deren Körper beim Sex Delia dazu bringen würde, zu dissoziieren, halt anders adressiert und dass das für Delia schon so ein bisschen, habe ich es gelesen, so wie so ein Erweckungserlebnis ist und Delia deswegen auch so voll auf Aber so Bock hat und umgekehrt aber.
Ja, so halt eine Affirmation dadurch bekommt in eigenen Geschlechtsempfinden oder Geschlechtsausdruck.
Ja, und da finde ich halt, aber könnte man sich natürlich schon fragen, warum die Perspektive der nicht-binären Person dann sehr stark eben wieder, und das ist ja aber auch wieder diese Ambivalenz von, es ist ja wahrscheinlich auch realistisch einfach so, weißt du, so, dass es da halt eben starke Momente von Dissoziation und so weiter und psychische Troubles gibt, so, aber dass dann sozusagen genau dieses Narrativ, also da hatten wir ja auch, glaube ich, bei The Transition Baby drüber geredet, dass es irgendwie auch cool ist, dass es da einfach auch so Figuren gibt wie diese eine Transfrau, die so voll in ihrem Game ist und so, wo du merkst, okay, die hat auch so Backstories, aber die halt überhaupt nicht so psychisch troubled ist und nur so ein Leidensding, sondern eigentlich so, ja, so sagt so, hey, ich finde mein Leben geil, ich mache alles, was ich will und jetzt will ich auch noch ein Kind, ja, so.
Ich würde jetzt mal sagen, was sozusagen die Moral von der Geschichte dieses Buches ist, ist ja so ein bisschen, hey, ich möchte ein Buch darüber schreiben, welche verschiedenen Schattierungen von queer-lesbischem Leben und Begehren es gibt. So. Und das zeige ich an vier verschiedenen Figuren und jede Figur repräsentiert quasi eine Schattierung. Wir haben die Cis-Lesbe Silvia, wir haben die nicht-binär transmaskuline Person Delia, wir haben eine queer-lesbisch-poly-datende Ava und wir haben Robin, die vermeintlich in einer Hetero-Beziehung ist und da auch nicht so wirklich für ernst genommen wird dann in der queer-lesbischen Community und wo sich dann aber rausstellt, dass ihr derzeitiger Partner ein Transmann ist, das heißt, ursprünglich sozusagen mal dachte, dass sie lesbisch datet und jetzt irgendwie mit der Identity nicht weiß, was bedeutet das denn jetzt für mich, wenn mein Partner transitioniert und ich mich aber als lesbisch sehe. So. Und das ist, glaube ich, hat ja Hänger mir auch so ein bisschen so gesagt und das ist, finde ich, auch relativ leicht nachvollziehbar, irgendwie so der Aufhänger oder das Interesse an diesem Buch oder an dieser Geschichte. Mhm. Und ich finde, genau, also wie ich schon gesagt habe, einiges verfällt dann in Klischees, aber was ich dann doch wieder, das heißt gut finde oder was halt eben nicht passiert ist, dass Hänger mir da irgendwie in so ein totales Explizieren oder Erklären dieser Konstellation, wie ich es gerade gemacht habe, verfallen ist. Weil das ist ja quasi das, was wir kritisiert haben an zum Beispiel Adas Raum. Oder was wo wir halt immer beide mega den Ick kriegen quasi und Bücher haten, die dann so kolumnistisch auf die Metaebene gehen und dann erklären. Ja. Und hier sehen wir, weißt du, so, liebe LeserInnen, hier sehen wir jetzt, queeres, lesbisches Begehren ist viel mehr als nur Cis-Frauen, die Cis-Frauen lieben. Also da war ich sehr beruhigt und erleichtert, dass das nicht passiert ist, weil ich eben doch dieses Setup von diesen vier Leuten sehr ein bisschen durchschaubar konstruiert fand. Aber es ist für mich dann doch auf einer erzählerischen, sozusagen fiktionalen Ebene geblieben und hat nicht diese klassische, krasse Moralkeule da draus gemacht. Den Kommentar. Und der Schritt, finde ich, wäre sehr naheliegend gewesen. Und der ist aber nicht, zum Glück nicht passiert. Also da muss ich schon sagen, also ich muss nichts gut finden oder schlecht finden, aber mir hat das zugesagt sozusagen, dass das nicht passiert ist. Weil die Gefahr war da.
Und also genau, es ist irgendwie so kein, was man so manchmal, glaube ich, so Diskurs- oder Thesenroman nennt, weil es könnte schon sehr viele I call it.
Ja, ist voll gut, ich habe es noch nie gehört.
Also genau so dieses, weißt du, genau, wo dann eigentlich die Figuren nur ein Vorwand sind, um irgendwelche essayistischen Überlegungen über Queerness anzustellen. Ja. Also es ist eigentlich ein Buch, das ist nur plot-driven. Man ist immer in der Handlung oder in der Geschichte drinnen. Es gibt keine Exkurse über, ach, was bedeutet es, irgendwie in einem Polykül zu leben oder so. Selbst wenn sie ja verankert werden könnten in Figurenrede oder in Gedanken. Es stimmt voll und dadurch liest sich dieses Buch ja schon auch sehr schnell und es ist schon so ein bisschen so Page-Turn. Ich habe auch irgendwo so gelesen, es ist so GZSZ in Queer, so, ja. Weil es ja schon auch so ein bisschen Melodrama und so weiter ist. Aber ich finde dann schon, ich komme nochmal so zurück auf diesen Aspekt der Figuren, weil ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl wir ja diese Backstories kriegen, und ich weiß nicht, wie sehr wir darauf noch zu sprechen kommen auf das Ende. Aber ich muss sagen, mir ging es ganz oft so, dass ich gar nicht verstanden habe, in der Situation im Hochhaus, warum die jetzt so sind. Und warum die, also ich fand so das sehr konstruiert, zum Teil die Dialoge und auch so diese Konfrontationen. Und ich glaube, die Backstory soll mir ja erklären, warum die Figuren in der Gegenwart so handeln, wie sie handeln, oder warum sie vielleicht auch manchmal so ein bisschen getriggert sind, so. Aber ich finde, das war dann entweder für mich, ich habe das entweder nicht zusammengekriegt, oder dann war es halt so wie bei Robin, wo dann irgendwie dann halt so rauskommt, okay, ihr Partner ist halt trans und sie hat jetzt irgendwie so die Frage von, aber andererseits spielt es jetzt irgendwie auch, also weißt du, das wurde dann irgendwie so erzählt oder auf einmal war das so Thema, aber es war eigentlich gar nicht klar, warum soll das jetzt eigentlich Thema sein? Also ich weiß so für die, wenn ich mir so vorstelle, okay, ich bin da so gefangen in einem Hochhaus, klar, also sozusagen, die haben alle Issues mit Ava, aber warum die auf einmal untereinander alle so mega Beef anfangen und da anfangen, sich gegenseitig was weiß ich was vorzuwerfen oder auch, weißt du, ich finde dann, wie schnell Delia auch als so, also auch explizit sowas gesagt wird, dass die einen Hau hat oder so. Ja. Ich denke mir, wenn ich eine Person überhaupt nicht, ich kenne die so 5 Minuten und dann sage ich sofort, ja, du bist ja irgendwie gestört. Ja. Ich finde das schon krass, weißt du, und ich finde es unglaubwürdig,
voll.
Weißt du, so, auch wenn es so eine Ausnahme, weißt du, also der quasi Rahmen, über den das irgendwie legitimiert wird, ist Ausnahmesituation, aber ganz ehrlich, ich meine, ich finde auch diese vermeintliche Ausnahmesituation, also so dramatisch ist es jetzt wirklich, also weißt du, so, ich meine, okay, dann bleibt halt da, aber dann geht es ja auch so, ja, und wir haben kein Essen und was ist ich, was, und ich denke mir so, Alter, ich meine, ihr seid halt einfach auf einem Hochhaus, es ist schon nicht so schlimm.
Es wird schon mehr kommen.
So, ja, genau. Ihr werdet schon nicht verhungern und verdursten. Ja, so. Also das fand ich dann so ein bisschen too much. Einfach.
Ja, das fand ich auch. Also generell wollte ich das jetzt auch ansprechen, weil du Plot gesagt hast, so was machen wir mit dem so Plot, der auf der Hand liegt, sozusagen, was in der Kammer passiert. Wie gut funktioniert das? Also diese Zeit auf dem Dach. Ich hatte da auch ganz viele Meinungen, ehrlich gesagt, dazu. Das eine war, dass mein pragmatisches MacGyver-Hirn die ganze Zeit mega gestresst war, dass die sozusagen eigentlich keinerlei Handlungen unternommen haben, um sich von dort runter zu retten. Also es ging ja gar nicht darum, dass man vielleicht mal rumläuft und alle anderen Türen checkt. Also so ein bisschen, aber auch nicht wirklich, dass man vielleicht schreit, dass man vielleicht, weißt du,
auf die Tür klopft.
Guckt, wo sind hier Fenster noch gegenüber an und versucht zu winken oder so. Aber ich meine, klar, das darf natürlich auch nicht passieren, weil da muss ja sozusagen zwischenmenschlicher
so.
Plot.
Suspension genau. of disbelief. So.
Genau, und dann ist das Zweite, das, was du jetzt gerade angesprochen hast, warum sind die so extrem aggro und scheiße zueinander.
Ja.
Könnte man natürlich auch sagen, ich meine, das ist auch irgendwie die Konvention von so einem Kammerspiel, so ein bisschen Who's Afraid of Virginia Woolf. Man muss jetzt streiten, weil das ist das, was passiert, wenn man auf so einem engen Raum ist. Und natürlich, klar, alle wollen was von Ava und sind da irgendwie frustriert, ne, und haben so ihr Begehren sozusagen, wird nicht erwidert. Aber voll, und gleichzeitig sind sie untereinander so scheiße zueinander. Und da habe ich mich halt auch gefragt, oder frage mich, was ja hier schon wieder gespiegelt wird in dieser Figurenkonstellation, ist dieses in der queeren Community, dieses krasse Bedürfnis, verstanden zu werden und in seiner individuellen Identität gesehen zu werden, korrekt angesprochen zu werden mit den, weißt du, so Pronomen, so von den anderen sozusagen, ja, also ganz korrekt eingeordnet zu werden auf eine Art. Und was halt voll verloren geht hier bei diesen Figuren, und ich frage mich, ob das ein Kommentar darauf sein soll oder nicht, oder ob es zufällig passiert, dass sie dabei, wie du sagst, vergessen, miteinander empathisch zu sein.
Ja.
Weil es kommt immer nur drauf an, so wie werde ich denn hier gesehen und wie redet ihr mit mir und warum versteht ihr denn nicht so wie ich und du hast mir gerade mein falsches Pronomen und Mann, jetzt mach so. Und es ist gar nicht so, genau, weil eigentlich Delia und Silvia kennen sich nicht. Die sehen sich da ja das erste Mal. Also eigentlich gibt es ja,
alle sehen sich
außer Ava natürlich.
Also,
es gibt ja eigentlich gar keinen Grund, gegen so eine Person dann gleich so aggressiv zu sein.
Ja.
Also man ist ja erstmal eigentlich neutral wahrscheinlich neuen Personen gegenüber. Und habe ich mich halt so gefragt, ob das ein bisschen auch so ein Kommentar sein soll von wegen, guck mal, es geht eigentlich in diesem immer diesem eigenen Ausdruck und diesem eigenen gesehen werden voll verloren, die anderen auch irgendwie zu sehen. Und so eine Humility oder so eine Empathie auch zu haben. Weiß ich nicht, ob das beabsichtigt war oder ob es quasi ein Nebeneffekt dieser Streitatmosphäre ist, die notwendigerweise für das Kammerspiel halt entstehen musste.
Ich meine, das ist genau wie du sagst, vielleicht auch das Problem an diesem Setup. Ich meine, das hört sich so an wie eine gute Idee, aber dann das halt durchzuhalten, wenn das dein einziger Rahmen ist. Und also weißt du, ich finde, das geht dann auch für mich viel zu schnell alles.
Ja, ja.
Also weißt du, so, ich denke mir, dass die sich dann so an den Kragen gehen und ich glaube, genau, das ist ja, und ich finde aber, das sind, ist schon auch so, du hast, wer hat Angst vor Virginia Woolf, also aber auch bei der Gott des Gemetzels oder so, da finde ich, da gibt's ja schon so einen Vorlauf und es ist halt auch, also das sind ja alles Stücke, wo, glaube ich, es auch darum geht, es gibt eine bürgerliche Konvention, weißt du, man ist immer höflich, hält sich zurück und so weiter und der Reiz ist natürlich dann genau in so einer Situation wie so einem Abendessen oder so, wo es ja eigentlich darum geht, so, weißt du, eben die Konvention zu wahren, so einen bestimmten Code zu reproduzieren, dass dann auf einmal alles explodiert. Also das sind ja so diese klassischen, glaube ich, so Theaterstücke und auch Romane und auch Filme, da geht es ja immer darum, um das Bürgertum, ja, und dass da eigentlich unter der Oberfläche die ganze Zeit irgendwie was brodelt, was unterdrückt wird, ja, so. Und das finde ich halt, also das ergibt für mich irgendwie keinen Sinn, weißt du, so dann, also da ist vielleicht so diese Frage von am Ende wurde vielleicht das Kammerspiel als auch ein festes Genre, das ja auch aus einer gewissen, wie soll ich sagen, eben aus dem Bürgertum historisch kommt und ja auch mit diesen spezifisch bürgerlichen Normen zu tun hat, die Frage, ob das eigentlich funktioniert, das zu übersetzen in so eine queere Community.
Ja, stimmt.
Ob das, weißt du, wie ich meine?
Eigentlich hätten die dann doch da so Plenum machen müssen und sich im Kreis hinsetzen und jeder
natürlich
darf da erstmal sagen, wie es ihm gerade geht oder ihr.
Voll.
Ja, stimmt.
Ja. Ja, oder halt auch so, weißt du, dass es auch irgendwie so eine Solidarisierung gibt oder eine Verbrüderung oder Verbrüderung, eine Vergeschwisterung oder dass halt irgendwie so, ja, ich, weißt du, so, dass eine Figur zumindest sich irgendwie dazu berufen fühlt, dann zu sagen, hey, wir können das doch jetzt irgendwie, genau wie du sagst, wir können das alles ausdiskutieren, weil auf der anderen Seite gibt's ja schon sehr stark diesen Therapiesprech, so von Trauma und was weiß ich, aber dass dann halt vielleicht mal eine Person auf die Idee kommen könnte. Und da hakt es halt für mich auf unterschiedlichen Ebenen, weil ja potenziell erstens die Situation nicht so dramatisch ist Und zweitens halt, also entweder die Situation ist nicht so dramatisch und dann rechtfertigt es nicht das für mich, dass die alle so steil gehen. Und umgekehrt frage ich mich halt eben, also warum gehen die alle so steil? Ja. So. Und das ist halt dann schon sehr künstlich, finde ich. Und in dem sind dann die, also eben, und das ist dann für mich psychologisch nicht so nachvollziehbar, obwohl ja, glaube ich, eigentlich so die Backstory mir das irgendwie nachvollziehbar machen soll, warum die gerade so reagieren. Und das macht es halt für mich null.
Oder die Message ist so ein bisschen, guck mal, nur weil Leute queer sind und Neopronomen machen, sind sie auch keine besseren Menschen.
Ja, natürlich.
So, also aber was dann, auch so ist, aber was da halt nochmal so überspitzt gezeigt werden soll. Aber und das andere ist halt, ich meine, das ist super uninteressant zu besprechen und fand ich ehrlich gesagt auch mega boring in dem Buch, dass alle die ganze Zeit krass Drogen sich reinhauen.
Ja.
Also alle, weißt du, wo ich mir so war, also fand ich total langweilig und so. Und ich meine, das erklärt natürlich ein bisschen, warum man einfach auch nicht cool reagiert auf Sachen, wenn man sich die Hirne wegzwirbelt, aber die Hirne, die Birne, aber
die Hirn.
Auch das Hirn. Ich verstehe voll, was du meinst. So, eigentlich wäre es interessant gewesen. Also Hängame, wenn du das hörst, warum ist es keine, also genau, warum sind die nicht queer mit Konflikten umgegangen?
Und aber ich finde genau da, also auch nur, ich finde auch das mit den Drogen, ich finde für mich der größte Kritikpunkt, ich finde, ja, mach Drogen da rein, aber dann muss die Sprache das halt auch widerspiegeln. Und ich finde, die Passagen, wo die quasi die Drogenerfahrung, die sind so boring und so auch eben auch so voller Klischees. Und da denke ich mir, da gibt's auch ein Problem. Weißt du, da muss einfach die Form den Inhalt krass widerspiegeln. Ja. Sonst ist es mir egal. Ich brauche keine zwei Absätze, wo mir erklärt wird. Und dann sehe ich die Farben alle anders.
Ja,
nee, das ist für mich total unstimmig.
Dann
also
muss
das war
man
wirklich
schon full,
für mich lame.
Full William S. Burroughs gehen und
Natürlich, klar, voll. Also das gibt's ja auch. Und da, weißt du, das musst du dann halt auch, also finde ich, für mich hätte das durchziehen müssen, damit mich das irgendwie interessiert. Weil es gibt ja auch nichts Langweiligeres, als Leuten dabei zuzusehen, wie sie Drogen nehmen. Honestly.
Ja, voll.
Also weißt du, so, es ist so, why should I care? So, also es ist ja schön, dass ihr eine gute Zeit habt, aber I'm not interested. Also weißt du, ich bin überhaupt nicht entertained, so.
Aber vielleicht jetzt noch den letzten Aspekt dieser dieser Handlung auf dem Dach ist ja dann, und jetzt schalten alle ab, die keine Spoiler hören möchten.
Oh mein Gott, Martina.
Dass dann irgendwann, also vielleicht noch kurz, was dafür wichtig ist, ist die Backstory von Ava, wo wir immer wieder erfahren, dass sie, ich glaube, wir erfahren nicht genau, aus welchem Kulturkreis die Eltern kommen, aber es ist auf jeden Fall, es gibt eine Migrationsgeschichte in der Familie. Und der Vater hat die Familie, zumindest ist so die Erzählung der Mutter, verlassen und sich nie wieder gemeldet. Und die Mutter hat den Vater auch immer so ein bisschen als quasi den Bösen dargestellt, der weggegangen ist. Das muss man wissen.
Und für Ava ist es das große Trauma. Also es wird an einigen Stellen auch darauf referiert, so von wegen, sorry, ich mache das halt, weil ich halt so, das ist halt mein Traumaschema oder Traumascript. Ja.
Absent Father und so, genau. Und auf jeden Fall, wir sind dann weiter auf dem Dach, die vier streiten und so weiter. Und irgendwann geht halt von einem anderen Dachzugang die Tür auf und es kommen zwei Männer raus und die sind halt so, oh mein Gott, ihr habt uns gerettet. Man hat das Gefühl, es sind so 45 Minuten oder so vergangen, aber sie sind so, sie tun so, als wären sie halb verhungert.
Also wirklich, ich war schon, jetzt schon.
Ja, genau.
Oh, okay.
Und dann kommen halt die zwei Männer raus und sie sind so, oh mein Gott, habt ihr einen Schlüssel? Und die zwei sind halt so ein schwules Pärchen, irgendwie auch so Hand in Hand, die sich einen netten Wein irgendwie, einen gemütlichen Abend auf dem Dach machen wollten. Die sind halt so, hey, ja, natürlich haben wir einen Schlüssel, weil sonst kommen wir ja nicht mehr runter. Habt ihr keinen oder was? So, haha, zwinky zwonky und so. Und dann kommen die so ein bisschen miteinander ins Gespräch und dann stellt sich plötzlich raus, einer dieser zwei schwulen Männer ist Avas Vater. Der schwul ist, der quasi schwul ist und deshalb irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie war es dann?
Also genau, er ist, ich glaube, der hat, wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so eine Fun-Home vielleicht Geschichte. Also er hat der Mutter das gesagt und sie weinte dann so, du musst hier weg und quasi es kommt dann raus, die Mutter, er wollte schon Kontakt, aber die Mutter hat es halt nicht erlaubt.
Ja, wegen Scham und so und hat halt auch quasi die Geschichte dann verzerrt zu ihren Gunsten.
Ja.
Und Ava hat jetzt halt quasi ein neues Trauma wahrscheinlich nochmal, an dem sie weiterarbeiten kann. Und das ist dann das Ende der Geschichte. Und Fabienne, für alle, die es nicht sehen, aka alle, schüttelt die ganze Zeit den Kopf. Wie fandst du diese elegante Auflösung der Geschichte?
That's what's called Deus Ex Machina. Wirklich. Also wirklich.
Gay Dad Ex Machina.
Ja. Oh mein Gott. Ich war wirklich so. You no, nein, ich bin nicht einverstanden. Ich finde das so lame. Ich finde es wirklich, also das hat für mich dieses Buch wirklich so ein bisschen kaputt gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das so künstlich konstruiert ist und dann mit diesem, ach ja, also wirklich, und ich hatte es auch voll, ich finde es auch so voll, so ein bisschen so ein Fun-Home-Rip-Off, weißt du, so, aber der Vater, der dann eigentlich so geheim schwul ist, so, und ich denke mir halt nur so, no, das war jetzt so dein Issue, nee. Also dein Issue, also dein Ausweg, ja, so.
Ich meine, ich fand es auch lame und ich war auch so, als es dann kam,
also es war so wirklich, ich habe offensichtlich keine bessere Idee gehabt, wie ich das jetzt auflösen kann, ja, so.
Ich war auch so, come on, aber was es für mich dann jetzt nicht so wie für dich so zur Zerstörung des ganzen Buchs gemacht hat, ist, dass es irgendwie so kurz ist und das ist dann so innerhalb von 3 Seiten oder so, ist es ja dann irgendwie auch geklärt, so mit dem Vater.
Nein.
Weißt du, also es nimmt dann so, es ist offensichtlich so.
Aber das finde ich, ist ja, es ist ein MacGuffin, weißt du, so, es ist so völlig klar, ich muss jetzt irgendwie dieses Buch beenden und das ist mir eingefallen dabei, ja, so. Und das finde ich halt aber eben, ich finde, es ist halt faul, weißt du, so, ich finde es so, und ich finde das auch so unbefriedigend, weil ich finde, ja, eigentlich soll ja dann auf einmal so diese Traumageschichte, die ganze Zeit angeteasert wird, wo ich mich auch immer gefragt habe, warum ist, weil das ist ja bei Ava fast die Hauptstory, wir fahren ja relativ wenig über Ava außerdem, ja, so. Und ich habe mich schon immer gefragt, was soll das jetzt mit diesem Vater irgendwie, weißt du, so. Und dann kommt es so und es soll ja eigentlich das, weil ich finde, das ist ja zum Beispiel bei Detransition Baby, ja. Da fand ich, das ist so befriedigend als Leserin, wenn du die ganze Zeit laufen so Plotfäden mit und am Ende zack, 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 zack mit das. Und es ist ja auch oft schnell dann am Ende, dass dann, und dann kommt noch das und dann kommt noch das, ja, so. Und das ist ja eigentlich total befriedigend für LeserInnen, wenn man dann auf einmal sich so denkt, ach so, ja, so, aber da ist es ja, es wird einem ja, weißt, es löst ja eigentlich gar nichts, oder es ist jetzt auch nicht so, dass man sich so denkt, ach, deswegen ist die, weißt du, es ist einfach nur so ein Ausweg aus so einer Situation. Und weißt du, natürlich denke ich mir, was wäre gewesen, wenn einfach so random da 2 Leute, also wenn die einfach da aufs Dach kommen und dann ist es halt so vorbei. Klar, dann wäre es halt irgendwie nicht so wie so ein dramatischer Höhepunkt oder so. Aber ich finde auch da, das, also weißt du, das ist so unrealistisch. Aber ich meine, gut, vielleicht ist es genau der Punkt. Also vielleicht, weißt du, weil wir ja auch gesagt haben, es ist auf eine Art super unrealistisch, auch diese ganze Dachsituation. Ja. Vielleicht geht es auch darum, das dann so ins Unrealistische zu steigern. Aber ich finde es wirklich lame.
Ja, voll. Es war ja auch eigentlich in dem ganzen Roman so, dass die Rückblenden, das waren die realistischeren Sachen. Und das Kammerspiel auf dem Dach, wie du schon gesagt hast, lebt von diesem Suspension of Disbelief, dass man da nicht so ernst, das nicht so ernst meint. Aber trotzdem finde ich auch, dann, also mit der Info, dass am Ende der schwule Vater da von der Mutter verstoßen wurde oder ignoriert oder keine Ahnung wurde, ergibt ja dann auch die Backstory von Ava überhaupt keinen Sinn mehr, weil das ja auch irgendwie so war, dass die wohl so ein Coming-out hatte und die Mutter war dann gleich so, ja, habe ich mir schon gedacht, kein Problem. Und das ist doch die gleiche Mutter, die den Vater aber jahrelang also quasi auch ihrer Mutter, oder? Also da merkt man auch, dass das quasi am Ende noch so aufoktroyiert wurde und nicht schon die ganze Zeit mitgedacht.
Das meine ich auch mit dem, dass es psychologisch für mich wirklich sehr schwach ist, weil zwar das die ganze Zeit herangezogen wird, um irgendwas zu erklären, was es für mich überhaupt nicht erklärt. Und eben, also das ist so die eine Ebene. Die zweite Ebene ist so eine psychologische oder so eine Backstory, wo es eben so sehr stark um so das Leben der Figur, das sollte mir ja die Figur so ein bisschen ambivalenter machen, finde ich auch überhaupt nicht. Also finde ich nicht, dass das so wahnsinnig, weißt du, so die Backstory macht die Figur nicht am Ende. Und das ist ja eben, ich meine, das ist ja das Großartige bei Fun Home. Also weißt du, eigentlich wäre ja, wenn ich das wirklich ernst nehmen würde, dann ist ja eigentlich die interessante Geschichte für Ava jetzt. Jetzt wäre die Geschichte für Ava, würde die losgehen. Das ist ja auch bei Fun Home, ist ja das Spannende, dass es ja diese beiden Perspektiven hat. Mhm. Also sozusagen, Alison Bechdel erzählt ihre Geschichte mit dem Wissen, das, also da ist es ja schon passiert, da wusste sie ja alles schon, ja, so. Und da gibt es auf einer Ebene gar kein Interesse dafür, selber von Hengame, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, diese Geschichte zu erzählen oder da irgendwas draus zu machen. Ich meine, vielleicht auch fair enough, also es ist ja auch klar, so dieses, das Interesse lag bei dieser Situation, 4 queere Personen im Hochhaus, aber dann gib mir das nicht als Ende.
Ja, weißt du, dann finde ich
das ist unlauter ja, für mich. Ja. Oh nein, das ist ein bisschen unlauter. Zu stark.
Unlauter.
Ja.
Gott, das ist auch das so eine Schnösel-Diss irgendwie. Sie unlautere Person, sie.
Das finde ich unlauter. Ich weiß nicht, woher das auf einmal kam. Ja. Ich glaube, es ist so das, mein
Bougie-Boomer in you.
Ja, genau. So, genau.
Aber dann lassen wir es doch mit diesem unlauteren Ende jetzt vielleicht ja, auch sein.
So, meine Güte.
Möchtest du noch verraten, was wir das nächste Mal besprechen werden?
Ja, da lesen wir nämlich auch wieder einen queeren Roman, nämlich The Waves von Virginia Woolf. Also ich nehme jetzt, weil, weißt du, multiperspektivisch, 10 Figuren, ja, modernistische Schreibweise,
ach so, deswegen,
ist gleich queer.
Stimmt. Und auch, du hast doch gesagt, es ist immer so schön, wenn am Ende die Stränge zusammen laufen. Wir haben auch schon zweimal Virginia Woolf gedroppt innerhalb dieser Folge. Und jetzt kommt es raus, dass wir das nächste Mal das Buch besprechen. Oh mein Gott,
krass.
Genius,
ja,
oder? Genius,
oh
würde ich
Gott,
sagen.
Oh mein Gott, ja, als hätten wir es alles geplant. Das war jetzt unsere Virginia Ex Machina.
Na gut, aber jetzt kommen wir ein bisschen in Schmarrnei. Jetzt machen wir Schluss.
Na, aber erst müssen wir noch bewerten.
Ach so, stimmt, Quatsch. Ja, sag, was gibst du?
Also ich würde sagen 2,5. Also ehrlich gesagt, ich finde, also genau, man liest es so, aber es ist, ich habe auch jetzt gemerkt, ich habe es ja letzte Woche gelesen and it's already gone. Also es bleibt bei mir auch nicht, also es hat nicht so einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Genau, ich finde, es ist, also ich finde so dieses GZSZ in queer trifft es für mich ganz gut, das kann man so ganz lesen, aber es ist jetzt für mich wirklich so kein Groundbreaking. Und wie gesagt, also wirklich eigentlich, nee, eigentlich gebe ich nur 2, weil ich jetzt noch was abziehen für dieses Ende. No, no, no.
Okay. Ja, ich glaube, ich gebe so 3,5, weil ich das eben schon cool fand mit dieser Sprache, dass die so selbstbewusst Queer Gen Z Internet-Bubble-Sprache ist, ohne das so peinlich zu machen. Also weißt du, es ist nicht
ja,
so übertrieben.
Ja, ja.
Das fand ich irgendwie gut. Ich hatte auch einfach Spaß daran, wie vielleicht jemand das Buch so rezensiert sieht, also bei dem Gedanken in der SZ und es dann kauft und dann irgendwie so gar nichts checkt. Also das fand ich irgendwie, es hat mich amüsiert. Und ich habe auch das gerne gelesen. Aber wie gesagt, es hatte auf jeden Fall auch seine klischeehaften Schwächen und auch das Ende oder generell diese Dachszene haben es für mich auch ein bisschen, ja, sehr konstruiert gemacht. Deswegen ist das meine Wertung. Alright.
Honey, see you on the Hochhaus.
Ja, bis dann. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Tschüss.